Liebe Gemeinde, Ostern ist vorbei. Ostern ist passiert. Und so langsam spricht es sich rum. Erst leise und ganz zaghaft. Und dann immer deutlicher und immer mutiger teilt sich die Geschichte der Auferstehung. Und irgendwann kamen dann sogar die verschollenen Männer wieder aus ihren Ecken, um zu hören und zu sehen, was passiert ist. Maria und ihre Freundin haben das offene Grab erlebt. Die waren dort. Maria von Magdala ist Jesus begegnet. Und die Frauen und vor allem Maria selber haben eine unvorstellbare, öffnende Erfahrung gemacht mit Jesus. Und sie bekommen einen Auftrag, nämlich den Jüngern Jesu in ihren Verstecken, die aufzusuchen und ihnen das weiterzugeben, Evangelium zu verkündigen und zu sagen, der Herr ist auferstanden. Das Grab ist leer und das zu berichten, weiterzugeben, er lebt. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Geh hin und sag es den Jüngern weiter. So wurde es Maria aufgetragen, aber es war nicht so einfach, als sie den Mut hatte, das zu tun. Denn zu Ostern gehört neben der Auferstehungserfahrung und neben der Kraft der Auferstehung auch immer der Zweifel dazu. Zu jeder Auferstehungsgeschichte, die wir im Neuen Testament finden, gehören immer auch die Zweifel dazu. Wir haben am Mittwoch in Bibel und Leben uns mit dem Auferstandenen beschäftigt. Wir beschäftigen uns gerade mit Jesusbildern, mit Jesustiteln. Und es war Jesus der Auferstandene dran. Und wir haben zusammen einige der uns übertragenen oder geschenkten Auferstehungsgeschichten miteinander gelesen und haben selber gestaunt darüber, dass es tatsächlich so war. Zu jeder dieser Geschichten gehörte der Zweifel. Also, Glauben entsteht, Auferstehungskraft passiert im Leben von Menschen, Neubeginn passiert mitten im Zweifel, trotz des Zweifels oder vielleicht auch, weil Zweifel da ist, so oder so. Berührender Zweifel, so habe ich die Predigt für diesen Gottesdienst heute überschrieben. Ja, liebe Gemeinde, zum Glauben, zu einem gesunden, zu einem erwachsenen, einem gereiften Glaube gehört der Zweifel. Zur Auferstehungserfahrung gehören die Fragen und die Gedanken, die wir uns machen. Die Dinge, die wir nicht einfach so akzeptieren oder schlucken können, wenn man sie uns vorsetzt. Es gehört der Zweifel dazu und unsere Fragen. Und ehrlich gesagt bin ich unfassbar dankbar dafür, dass es so ist. Und das auch zu den biblischen Geschichten, das dazugehörte. Denn sonst hätten wir wahrscheinlich manchmal in unserem Glauben mit den Fragen oder den Dingen, die auch an unserer Seele nagen können, wirkliche Probleme. Die Bibel ist eine ehrliche Haut und sie berichtet sehr ehrlich auch vom Zweifel. Und ich muss euch auch ein persönliches Geheimnis verraten, auch ich habe Zweifel. Ich habe den Großteil meines Lebens über Gott nachgedacht. Ich studiere sein Wort, ich habe Theologie studiert, ich lese viel immer noch über die Bibel und mit der Bibel, ich lehre, ich habe oft große Worte, die ich weitergeben kann, ich bin in einer Gemeinde groß geworden und trotzdem habe ich Zweifel, die zu mir gehören und zu meinem Glauben. Wenn ich mal sterbe, und es ist hoffentlich auch nicht so früh, und es sollte sich herausstellen, dass das alles wahr ist, was ich geglaubt habe, was wir besungen haben miteinander, was wir uns über den Tod erzählt haben, dass die Engel dastehen und singen werden, dass der Tod tatsächlich besiegt ist, dass das Lebensbuch geöffnet wird und mein Name drin steht und euer Name vermutlich, hoffentlich auch. Dann werde ich schon auch ein bisschen erstaunt sein darüber, dass es tatsächlich so ist. Und dann werde ich denken, na, das gibt's doch nicht, tatsächlich. Wir sehen, was wir geglaubt haben. Ich hatte ja doch meine Zweifel daran. Wahrscheinlich denke ich dann nicht mehr so, aber jetzt male ich mir das so aus. Tja, ist es in Ordnung, wenn wir Fragen stellen, wenn wir Einwände erheben, wenn uns manche Dinge suspekt vorkommen, auch in unserem Glauben? Ist es in Ordnung, wenn wir uns laut Gedanken machen? Ist es in Ordnung, wenn wir zugeben, dass man die Menschheit auch nicht einfach in zwei Lager aufteilen kann, die einen glauben und die anderen zweifeln, sondern dass es manchmal ineinander verwoben ist. Denn das ist das zweite offene Geheimnis meines Lebens. Ich habe nicht nur Zweifel, ich habe auch Glauben, trotzdem. Ich habe sogar alles auf meine Glaubenskarte gesetzt. Der Glaube wie der Zweifel, die wachsen beide oft da, wo man es am wenigsten erwartet. Und wir haben oft gute Gründe zu glauben und wir haben oft gute Gründe auch zu zweifeln. Manchmal wirken sie wie Schwestern, die zu einer Familie gehören. Sie gehören zusammen, sie ähneln sich sogar und sind trotzdem verschieden. Die schwerste Sache ist für mich zu sehen, und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch so geht, dass manchmal aus den allerschlimmsten Tragödien bei dem einen Glauben entstehen kann durch das, was er erlebt, und bei dem anderen Zweifel. Bei dem einen entsteht Glaube, bei dem anderen wird der Glaube zerstört durch das, was man vielleicht als Schicksal erleben muss. Manchmal in einer Familie. Und ganz ehrlich, ein wenig hoffe ich darauf, dass auch das wir irgendwann verstehen können, wie das kommt. Was man hätte machen können, wie es hätte anders sein können. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass es so ist. Die berühmteste biblische Zweiflergeschichte, die möchte ich uns jetzt vorlesen, wir haben es gerade schon gehört, über Thomas. Über Thomas und seinen berührenden Zweifel. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Da wird uns die Auferstehungsgeschichte, Auferstehungsgeschichten sind es ja, weil unterschiedliche Menschen Jesus begegnet sind und jeder von denen sehr unterschiedliche, sehr persönliche Erfahrungen gemacht hat. Im Johannesevangelium ist es sehr, sehr ausführlich uns berichtet. Und das ist auch ganz gut so, weil wir lesen die Geschichten manchmal so und denken, ach, das ist ja alles ganz schön schnell passiert, ist es aber nicht. Der Zweifel hatte seinen Raum und die Auferstehungskraft brauchte ihre Zeit. Und die Menschen brauchten ihre Zeit, bis sie es verstanden haben. Deswegen ist das gut, wenn wir auch so Texte haben, die ein bisschen ausführlicher sind. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei den Jüngern gewesen, als Jesus gekommen ist. Da sagten die anderen zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege, und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und diesmal war Thomas bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Thomas steht für den skeptischen Zweifel. Es gibt ja verschiedene Arten von Zweifel in unserer Welt. Zynischen Zweifel oder rebellischen Zweifel. Thomas war das Paradebeispiel eines skeptischen Zweiflers. Wir begegnen ihm dreimal im Johannesevangelium und jedes Mal bekundet er dort seine Zweifel und lässt einfach raus, was er auf dem Herzen hat. Jesus war einmal auf dem Weg zum Beispiel nach Bethanien, um Maria und Martha zu helfen. Lazarus, sein Freund, war krank, sterbenskrank. Und die Jünger versuchten, Jesus davon abzuhalten, nach Bethanien zu gehen, weil er dort in Schwierigkeiten geraten würde. Die Leute waren schon auf der Suche nach ihm und wollten ihn verhaften. Aber Jesus lässt sich nicht davon beirren. Und dann liest man genau in dem Zusammenhang, Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, auf! Gehen wir mit Jesus und sterben wir mit ihm. Voller Zuversicht begleitet er seinem Rabbi. Also er ist ein wirklicher Menschenmotivator, der Thomas, aber er ist trotzdem mitgegangen. Wie tief Thomas' Zweifel saß, zeigt sich eben aber erst in dieser Geschichte, in dieser Auferstehungsgeschichte, nachdem Jesus nach seiner Auferstehung schon den Jüngern, den anderen begegnet war. Die waren versammelt, die haben sich verschanzt, haben die Türen zugeschlossen und Jesus trat in ihre Mitte. Thomas war nicht dabei, so wie wir auch im Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern erfahren, die nicht dabei waren, sondern lieber verschwunden sind, um sich eigene Gedanken zu machen. Er war nicht dabei und irgendwann kommt er wieder in seine Gemeinschaft und alle erzählen ihn überglücklich: Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Aber er glaubt es nicht. Er kann es nicht glauben. Er sieht ihre Gesichter und er sieht die Freude und sie verkünden ihm das. Es reicht aber nicht. Ich glaube euch kein Wort. Ich kann es nicht glauben. Bevor ich das glaube, will ich ihn sehen. Ich will berühren sogar. Ich will mit ihm reden, ich will ihn anfassen. Und dann kann ich es vielleicht glauben. Er ist skeptisch. Aber es ist eine gesunde Skepsis, die er da hat. Es ist ein gesunder Zweifel, ein Fragen und ein Einfordern einer eigenen Erfahrung, die er machen muss. Und es ist ja nicht so, als wären die anderen Jünger besser gewesen. Wir erinnern uns, Maria ist hingelaufen und hat es weitererzählt, aber trotzdem haben sie sich verschlossen und haben noch lange nicht geglaubt, was man ihnen gesagt hat. Gesunde Skepsis hat nämlich die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er mir erzählt, einen Schritt auf Abstand zu gehen, auf Entfernung zu gehen und zu sagen, ja, kann sein, ich höre mir das an, was du zu sagen hast, ich nehme deine Wahrnehmung und deine Erfahrung wahr, nenn du mir Gründe und dann muss ich selber überlegen, was ich damit mache. Und wenn man sich auf die Gründe dann einlässt, ist das vielleicht eine vorbildliche Sache, aber ich kann ihn gut verstehen, dass er das nicht einfach so konnte. Aber er lässt sich ein. Er lässt sich ein auf seinen Zweifel und auf seine Skepsis. Er lässt sich ein auf die Fragen, die er hat und stellt sich dem auch und hat den Mut, es auszusprechen. Und dann denkt er sich, ja, guck ich mal, vielleicht kommt Jesus ja noch mal vorbei, wenn sie denn recht haben. Und beim nächsten Treffen ist er dann tatsächlich dabei. Ich mag diese Geschichte, weil sie uns einlädt, unseren Zweifel auch wirklich anzusprechen und sie rauszulassen und sie ernst zu nehmen. Jesus jedenfalls geht so mit Thomas um. Er nimmt ihn ernst mit seinen Fragen, die er hat. Aber der Zweifel hat in der Geschichte ja auch nicht das letzte Wort. Vielleicht wäre das sogar schlimm, aber er gehört dazu. Er gehört zu unserem Glauben und zu den Erkenntnissen und auch zu den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, immer mit dazu. Aber das letzte Wort in dieser Geschichte hat Christus, der Auferstandene. Hoffentlich auch in unserem Leben. Was also tun gegen den Zweifel, der an einem nagt oder in einem rumwütet, der manchmal unseren Blick auf das Wesentliche vielleicht sogar verbauen kann? Der Gegensatz von Zweifel ist ja Vertrauen. Also irgendetwas tun, etwas erleben, was das Vertrauen in uns stärkt. Thomas musste erstmal Misstrauen abbauen. Dazu war es nötig, dass er seine eigenen Erfahrungen macht. Er wählt einen guten Weg und genau zu diesem Weg möchte ich uns auch einladen. Anscheinend braucht er seine Zeit für sich selbst. Auch den Rückzug, um sich selber Gedanken zu machen, um all das, was er mit Jesus erlebt hat und auch diesen unfassbaren Schmerz und den Frust auch zu verarbeiten. Er ist wohl auf Distanz gegangen, vielleicht brauchte er das so, vielleicht brauchten das die anderen nicht, aber er brauchte das so. Das Wesentliche für ihn war aber, dass er wieder in die Gemeinschaft zurückkommt, sie wieder sucht, sich zu den anderen stellt und dann mit ihnen gemeinsam auch wieder neue Erfahrungen macht. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, immer wieder für unseren Glauben, nicht alleine zu bleiben mit unseren Fragen oder mit der Wut, mit den Grenzerfahrungen, die wir gemacht haben, mit den Zweifeln, sondern sich wirklich Menschen zu suchen, mit denen man das teilen kann, was man erlebt hat. Denn es könnte sogar sein, dass die Begegnung mit anderen uns zu neuen Horizonten führt. liebe diesen Satz, und ich habe ihn schon öfter zitiert und gesagt, Erklärungen sind kein Ersatz für Erfahrungen. Und das sage ich als ein Mensch, die gerne predigt. Erklärungen sind kein Ersatz für Erfahrungen. Und das ist für mich ein zweiter wesentlicher Punkt nach dem Vertrauen aufbauen und Misstrauen abbauen. Das ist mir wichtig geworden, denn es geht darum, wenn wir den Zweifel in Vertrauen wandeln lassen wollen, dann brauchen wir Erfahrungen in unserem Leben mit Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur Wahrheiten sagen, sondern dass das Evangelium, dass Christus selber erfahrbar wird in unserem Leben, spürbar, dass es uns berührt in unserer Seele. Und dazu brauchen wir Kreativität. Manche von uns brauchen vielleicht Bilder, die einen berühren, oder Musik, die uns die Sinne wachküssen und die uns ganz neu in Berührung bringen können mit Gott. Unser Herz oder unser Verstand, der wird nicht immer nur von Worten erreicht. So schade ich das finde, sind es manchmal ganz andere Dinge, die uns in Berührung bringen mit Gott. Es sind die Erfahrungen, die darüber hinausgehen. Wir brauchen die Einladung zu einem spirituellen Leben, also ein Leben, das sich gestaltet mit Christus gemeinsam. Eine Erklärung verändert erstmal gar nichts. Sie hilft uns vielleicht, aber sie verändert erstmal nichts. Wir brauchen Erfahrungen. Also, vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir auch darüber nachdenken, wie unser Glauben ansteckend sein kann. Dass es nicht nur darum geht, dass wir Erklärungen für Menschen parat haben, sondern dass wir Menschen Erfahrung schenken, dass wir an ihrer Seite stehen, Dinge auch aushalten, Zweifel und Fragen erlauben. Das Strahlen der Jünger hat Thomas mit Sicherheit neugierig gemacht, sonst wäre er ja nicht wiedergekommen. Es hat etwas in ihn ausgelöst, auch wenn er dann selber eine eigene Erfahrung machen musste. Deswegen möchte ich uns immer wieder einladen, nicht nur sonntags morgens Gottesdienst zu feiern, Bibelstunden zu erleben, sondern die Dinge, die uns wichtig werden in unserem Glauben, denen auch Gestalt zu verleihen mitten im Alltag. Wer Erfahrungen machen will, die den Zweifel verdrängen, der braucht eine Christusoffenheit mitten im Alltag des Lebens. Gottes Gegenwart atmen, zum Beispiel mit jedem Mensch, der mir begegnet. Und da meine ich nicht nur die Schönen und die Menschen, die uns berühren und die uns gut tun, sondern die Erfahrung machen, dass Christus uns im Anderen begegnet, auch wenn er sehr schräg und sehr anders sein kann als wir selber. Gott wahrnehmen in allem, was er mir schenkt im Alltag. Selbst in Krankheit und Leid damit zu rechnen, dass Gott da ist. Und dass er nicht einfach bloß da ist, sondern dass er liebend anwesend ist. Erfahrungen sammeln wir nicht nur im Hören, sondern im Handeln. Unsere Liebe Ausdruck verleihen, sie ausschmücken oder manchmal auch trotzig, gerade an den Tagen, wo wir Gott so gar nicht wahrnehmen können, trotzig glauben und weiter dranbleiben. Sich radikal darauf einlassen, dass Gott da ist in jedem Menschen, dem wir dienen, dem wir etwas Gutes tun können, ob bei der Arbeit oder in der Schule, unter den Kollegen, den Menschen im Krankenhaus. Und manchmal, je verschrobener ein Mensch sein kann, desto mehr kann uns Gott begegnen. Oder desto mehr müssen wir vielleicht damit rechnen, dass Gott uns begegnet, mitten in unserem Leben. Deswegen unsere Einladung, die dieser Text ausspricht, lasst euch auf die Berührung mit dem lebendigen Christus ein. Dieses Wagnis musste Thomas eingehen. Tatsächlich seine Finger in die Wunden legen, es wagen, sich dadurch selber berühren zu lassen und selbst anzufassen. Das war für ihn eine ganz wichtige Erfahrung. Wenn er es schon so genau wissen wollte, dann eben so. Ja, der Glaube ist das Gegenteil vom Zweifel und der Glaube ist aber gleichzeitig wie die andere Seite des Zweifels, als wären sie Geschwister, als würden sie zusammengehören. Glaube ist nicht einfach nur für Wahrheiten oder Wissen. Glaube, das wissen wir aus dem Neuen Testament, ist Vertrauen. Christusvertrauen. Das bedeutet, wir sagen nicht nur einfach, ich glaube an Gott, sondern wir sagen im Glauben, ich glaube Gott. Ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm. Ich vertraue Christus. Ich glaube nicht an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Ich glaube und vertraue ihm. Ich vertraue ihm meinem Leben an. Ich vertraue darauf, zum Beispiel, was er mir sagt über mein Menschsein und über die Grenzerfahrung, die ich mache. Ich glaube ihm, was er mir über die Liebe Gottes erzählt, und ich richte mein Leben darauf ein, auf diesen Glauben. Ich glaube ihm auch, dass er mit der Schuld meines Lebens und mit meinen eigenen Grenzerfahrungen fertig wird und dass er mir immer wieder einen neuen Anfang gewährt, wenn ich ihn brauche. Immer wieder. Ich glaube ihm, dass er mein Leben lohnend machen kann und dass er mich auch im Scheitern und sogar im Sterben zu tragen vermag. Ich glaube ihm und darum vertraue ich mich ihm an. Ich binde mich an ihm. Jesus, ich vertraue dir zu sagen, das heißt auch immer, ich vertraue dir mein Leben an. Und Glauben in diesem Sinne ist radikal und er rührt an den Wurzeln unserer Existenz. Er nimmt auch immer meinen Zweifel ernst. Ein letzter Gedanke noch. Jesus zeigt seine Wunden in dieser Geschichte und er begegnet den Zweifeln von Thomas, wie er es genau gebraucht hat. Und beide tragen ihre Wunden. Und wir alle haben unsere Narben, manchmal auch Dinge, die nicht so gut verheilen können. Wenn der Auferstandene Narben hat, die zu ihm gehören, wie sehr dürfen unsere Narben und unsere Risse auch zu uns gehören? Vielleicht gerade auch in unserer Glaubensgeschichte dürfen die Narben und die Risse zu uns gehören. Ich möchte uns einladen, dass wir in Berührung kommen mit dem Auferstandenen, der seine Wunden zeigt. Und dass wir einander begegnen, auch mit diesen schmerzlichen Seiten, den zweifelnden Seiten unseres Lebens. Es ist ja nicht nur so, dass Thomas ihn berühren darf, sondern diese Berührung berührt ihn offensichtlich ja so sehr, dass etwas von der eigenen Zerrissenheit geheilt wird und neu wird. Plötzlich durchströmt ihn Auferstehungskraft und er sieht mit neuen Augen. Er kann Jesus sehen, er erkennt ihn. Dass der Auferstandene seine Wunden zeigt, das kann mich berühren. Davon kann ich mich berühren lassen. Das salbt meine Seele. Es macht das, was in mir hart geworden ist, vielleicht weicher. Es verwandelt mein Zaudern und mein Zweifeln. In Berührung kommen mit Jesus, dem Auferstandenen, bedeutet, dass wir Teil der Auferstehung werden, mitten im Alltag unseres Lebens. Also wie wäre es, wenn wir bereit sind oder wenn wir ihm die Chance geben, auch unsere Wunden zu zeigen? Wenn wir unsere persönlichen Wunden ihm hinhalten, während er uns seine zeigt. Ich glaube, dann werden wir sie spüren, diese Auferstehungskraft, die noch in der tiefsten Stelle unseres Lebens uns berührt und uns durchströmen kann. Amen. Es gibt bedingungslose Liebe, wollen wir singen. Wir singen die erste Strophe.